Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin Amanu. Heute mit Nina bei mir. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich bin so entspannt. Es ist wunderbar.
Und ihr hört schon, wir sind beide tiefenentspannt. Denn das Spiel, das wir heute hier mitgebracht haben, hat uns in der Vorbereitung trotz dieser grauslichen Lage, in der wir uns gerade befinden und diesem kochenden Blut, was sich in meinen Adern befindet, wenn ich die politischen Nachrichten momentan anschaue, abgekühlt, runtergebracht und es hat uns wirklich sehr, sehr gut getan und deswegen haben wir gedacht, das Spiel müssen wir euch unbedingt vorstellen mit einer kleinen Ausnahme. Es ist nämlich ein Early Access Titel. Es ist genau ab dem 25. März, also seit gestern im Early Access und es ist eine absolute Ausnahme, dass ich über Early Access Spiele spreche, denn normalerweise habe ich mir immer vorgenommen, es gibt so viele Spiele, die fertig sind, da möchte ich ungern schon Early Access Spiele spielen, aber um diesen Titel kam ich nicht umhin und auch nicht vorbei. Und deswegen machen wir heute mal eine kleine Ausnahme, Nina.
Zumal das Spiel ja schon erstaunlich poliert wirkt. Also kann man sagen, Es ist vielleicht so der Mittelweg zwischen Early Access und tatsächlichem Release. Insofern musst du dich nicht ganz so sehr überwinden.
Aber es ist ein Bruch auf jeden Fall hier, ja.
Eine Zäsur.
Nein, es wirkt aber auch wie eine finale Release-Version. Also ich weiß auch gar nicht, was da jetzt noch groß passieren soll. Das Spiel wirkt schon so rund und so geschmeidig und so ausgepolished, dass da, glaube ich, nur noch Feinheiten kommen. Müssen wir mal die EntwicklerInnen fragen in Berlin, was da los ist, warum das ein Early Access ist, was da die Strategie dahinter ist. EntwicklerInnen in Berlin habe ich schon angesprochen. Es sind vier Game Design StudentInnen, glaube ich, gell?
Ganz genau. Und die kommen, glaube ich, von der HTW Berlin, einer ja für Game Design mittlerweile recht bekannten Hochschule. Trotzdem finde ich es erstaunlich, dass da nur vier Studierende ein doch so poliertes und interessantes Produkt hervorgebracht haben. Und deswegen haben wir es ja ausgewählt, ne? Also es war für mich eine sehr positive Überraschung, vielleicht sogar die positivste zu der letzten Zeit, weil das einfach genau zum richtigen Moment kam. Du hast ja schon gesagt, die politische Lage ist eine Katastrophe. Man möchte sich den ganzen Tag nur noch aufregen oder muss sich den ganzen Tag aufregen. Und wenn dann ein Spiel um die Ecke kommt und sagt, hey, atme doch mal durch, mach die Augen zu, mach sie wieder auf, entspann dich, dann freue ich mich. Also ich glaube, und wir sollten jetzt auch mal den Titel nennen, Dorfromantik ist mein Animal Crossing.
Wollte ich nämlich gerade sagen, danke für diesen Vergleich. Ich wollte es genau sagen, Tucana Interactive, so heißt das Studio, haben, glaube ich, genau diesen richtigen Moment für den Release erwischt, so wie letztes Jahr es Animal Crossing gelungen ist, diese Stimmung einzufangen, diese Sehnsucht nach dieser Dorfromantik. Also ich glaube, das war ein perfektes Timing, weil wenn man sich umschaut, das Spiel ist auch in aller Munde tatsächlich. Also für so ein kleines Indie-Spiel aus Deutschland im Early Access ist es schon sehr omnipräsent in den letzten Tagen auf Twitter, Social Media und so gewesen.
Und hat bisher ziemlich gute Rezensionen auf Steam bekommen.
Ja.
Und in sowieso, die Lopulei werden wir jetzt, glaube ich, einstimmen. Ne? Das kann man schon vorwegnehmen. Genau. Wir haben es jetzt auch schon angedeutet. Ja, dann Lopudel mal.
Was ist es denn überhaupt? Ja, genau. Lass uns mal erklären, was es überhaupt ist. Also Leute, die mich auch als Brettspiel-Aficionado kennen, die für die sei gesagt, es ist eine wunderbare Mischung aus einem klassischen Aufbauspiel, aber mit sehr, sehr, sehr viel Brettspiel-Charme. Das Ganze basiert nämlich so ein bisschen auf der Idee, eine Mischung aus Siedler von Catan und Carcassonne, wenn euch das was sagt. Ja, also wir haben so Hexagonfelder, auf denen Landschaften abgebildet sind. Es gibt dann Waldfelder, Weizenfelder, also Getreidefelder, kleine Stadtbauten, also Dörfchen, natürlich der Name. Da ist dann auch mal eine kleine Kirche dabei oder ein See, ein Flussfeld und so weiter. Also sehr, sehr, wie man das aus so klassischen Aufbaubrettspielen kennt. Und die legen wir einfach aneinander. Es ist nämlich im Endeffekt, würde ich sagen, ein Puzzle-Game, dass diese Teile gut zueinander passen und dann durch das Punktesystem, über das wir vielleicht nachher noch ein bisschen sprechen können, wie das alles funktioniert, dann einen Highscore zu jagen. Das ist es eigentlich auch schon. Eine sehr simple, einfache Idee. Plättchen an Plättchen legen und gucken, dass man den Highscore knackt.
Ja, und Puzzle trifft es ja auch deshalb ganz gut, weil eben nicht auf jedem Kärtchen eine komplette Landschaft abgebildet ist, sondern immer nur so ein kleines Segment. Also zum Beispiel ein angeschnittenes Kornfeld, ein Teil eines Flusses oder auch ein Stück Schiene. Und man muss dann planen, wie man diese Teile aneinandersetzt, dass am Ende auch eine sinnvolle Konstruktion entsteht. Ne? Also man packt die nicht einfach aufs Feld, sodass es schön aussieht, sondern muss sich schon überlegen, okay, welche Seenlandschaft baue ich jetzt zum Beispiel, welche Teile passen dann zusammen. Und es bleibt aber nicht einfach beim einem ästhetischen Anspruch, sondern das Spiel macht auch Vorgaben. Und da sollten wir jetzt vielleicht ein bisschen drüber sprechen. Das ist eben schon noch mit einer Gameplay-Ebene versehen. Und zwar gibt es zum Beispiel bestimmte Challenges. Also wenn man dann ein Kärtchen zieht, dann steht da zum Beispiel eine Zahl drüber, 15. Und das heißt, man muss dann 15 Häuser zusammenbasteln und bekommt dafür dann extra Punkte und extra Kärtchen. Denn wir sehen die ganze Zeit rechts im Bildschirm so einen Stapel von diesen Kärtchen, diesen Hexagon-Kärtchen. Und die werden natürlich der wird immer kleiner, weil wir bauen den Stapel ja ab. Aber wenn wir diese Herausforderungen schaffen, bekommen wir Kärtchen dazu und können, wenn wir uns richtig gut anstellen, im Prinzip endlos weiterspielen. Was aber in der Realität zumindest für mich nicht klappt, leider.
Ja, ganz genau. Ich würde gerne mal wissen, ob es tatsächlich unendlich geht, aber durchspielen kann man es ja nicht. Also es ist ja so gesehen eigentlich ein Roguelike, denn wenn man es dann tatsächlich nicht schafft und irgendwann die Plättchen ausgehen, gestaltet sich dann eben meistens so, dass man nur noch irgendwie drei Plättchen hat, auf dem einen sind Wälder, da ist aber gerade keine Challenge offen, dann muss man halt den Wald hinlegen und kann die Fluss-Challenge nicht mehr schaffen und dann kommt der Game-Over-Screen, man sieht den Highscore und dann kann man von vorne starten. Oder man muss von vorne starten. Es ist ein Roguelike insofern, dass es eben keine Level gibt. Du kannst nicht irgendwie verschiedene Kontinente bereisen oder irgendwie sowas, sondern du fängst immer mit einem Standardfeld an, mit einem Standardset von Karten und dann geht's wieder von vorne los. Man hat trotzdem so ein kleines Progressionssystem aber eingebaut, indem man eben neue Karten freischalten kann. Durch das Erfüllen von diesen Challenges oder eben auch von teilweise vorgegebenen Landschaftsfeldern. Also wenn man sehr weit in eine Richtung baut, in eine Himmelsrichtung, dann trifft man manchmal auf so sechseckige Kacheln, wo man noch nicht genau weiß, was einen da erwartet. Und wenn man dann dort andockt, dann sieht man, hier muss ich jetzt 35 Flüsse anbinden. Und wenn ich das schaffe, dann bekomme ich ein neues Gebäudeplättchen, was ich auch sehr, sehr reizvoll finde, weil das dann ja in jedem weiteren Match zur Verfügung steht.
Ja, das ist total nett, dass das Spiel immer komplexer wird, in dem Sinne, dass halt neue Landschaften entstehen können, dass man auch so Teilchen bekommt wie ein Boot. Ne? Das gibt's ja auch noch, ein Boot oder einen Zug. Die kann man dann irgendwo hinsetzen und dann tuckern die da so vor sich hin, was einfach auch ein netter Effekt ist. Eine der großen Stärken von Dorfromantik ist neben dem Gameplay auch die Ästhetik und die Atmosphäre. Ne? Das war das Erste, was mich da hingezogen hat, weil es sieht echt nett aus. Es ist total abstrakt. Das ist eine ganz simple 3D-Grafik mit gezeichneten Texturen, die sich da präsentiert. Aber insgesamt schafft es das Spiel, so eine dichte Stimmung zu erzeugen, weil man hört im Hintergrund Ambient-Sound, so Vogelgezwitscher manchmal oder eben auch das Tuckern einer Lok oder sowas. Und die Farbgebung ist total stimmig, aufeinander abgepasst. Und manchmal entsteht da so ein Herbstlook, wenn dann diese roten Häuschen aneinandergereiht werden und entsprechend gefärbte Laubbäume. Das ist einfach nett, dieses Spiel.
Der hochgelobte Wuselfaktor, den man von Siedler oder so kennt, von Blue Byte früher, der ist hier auch ganz groß. Also es macht wirklich auch einfach Spaß, diese Landschaft anzugucken. Und ich finde auch so die Feinheiten haben sie sehr gut hingekriegt. Wie du schon gesagt hast, so ein Plättchen, ein Waldplättchen ist ja nicht automatisch ein Herbstplättchen, sondern je nachdem, wo du es anbaust, verändert sich der Skin dieses Plättchens auch ganz leicht. Mhm. Das finde ich total elegant gelöst. Also in einigen, es liegt, glaube ich, immer so, da liegen so Biome quasi, glaube ich, drunter. Also bestimmte Areale sind dann eher so ein herbstliches Gebiet oder andere sind dann so mehr, ja, wo dann irgendwie der Frühling quasi ausbricht. Das ist schwer zu beschreiben, aber sie verändern sich tatsächlich, wo du sie anbaust und wo du sie hindockst. Man kann das, glaube ich, so ein bisschen an der Hintergrundfarbe erkennen. Also wenn man mit WASD oder mit der Maus an den Rändern so scrollt, nach einer Weile sind diese Landschaften ja richtig groß, dann verändert sich so die Hintergrundfarbe und da merkt man dann, da sind dann irgendwie andere Biome im Hintergrund vorgegeben.
Genau.
Ganz witzig.
Also du hast es ja schon gesagt, nur zur Steuerung können wir vielleicht noch mal kurz ein paar Worte verlieren. Die ist total simpel. Im Wesentlichen braucht man eigentlich nur die Maus. Man kann mit dem Mausrad rein und raus zoomen in dieses Feld. Das wird irgendwann, wie du sagst, auch nötig, wenn es einfach immer größer wird. Und mit dem Mausrad drehen wir auch diese Plättchen. Also die sind nicht statisch. Es gibt keine vorgegebene Richtung, sondern wir können die hin und her drehen und überlegen, wo wir die am besten andocken können. Wobei das Spiel da auch Grenzen setzt. Also wenn ein Plättchen offensichtlich keinen Sinn ergibt, dann sperrt sich das Spiel da teilweise auch, beziehungsweise dann werden die jeweiligen freien Hexfelder einfach ausgeblendet oder gesperrt quasi, dass man da jetzt nicht irgendeinen riesen Blödsinn machen kann. Und diese leichte Führung im Hintergrund, die ist auch ganz gut, weil das dafür sorgt, dass man am Ende doch mit einem schönen, halbwegs stimmigen und ästhetisch gefälligen Ergebnis da rausgeht. Ne? Selbst wenn man gar nicht so viele Punkte sammelt, am Ende hat man einfach eine schöne Landschaft gebaut. Und alleine das ist schon total befriedigend, finde ich.
Ja, es findet eine gute Mischung zwischen erlaubt und nicht erlaubt und dich aber nicht zu sehr einzuschränken. denken. Also klar, Flussfelder müssen natürlich an Flussfelder angrenzen, das ist logisch. Und dass ein Fluss nicht direkt in eine Schiene übergeht. Aber wie du schon gesagt hast, das erklärt ja schon der gesunde Menschenverstand. Aber du darfst trotzdem einfach ein halbes Waldstück an einen halben Äcker anlegen, wenn du halt auf der anderen Seite, also an einer der sechs Seiten, sagst, ich brauche jetzt aber dringend die zwei Häuser, die da an der Stadt andocken. Mhm. Das ist dann durchaus erlaubt. Und es sieht aber auch nicht fake oder falsch aus. Weil so ein Acker kann dann halt auch mal, kennt man ja auch, wenn man irgendwie auf der Autobahn unterwegs ist, dann sieht man ja auch, dass ein Äcker halt von der Autobahn durchkreuzt wird oder so. Ja, das gibt's ja durchaus. Oder dass ein Waldstück einfach mal aufhört an der Stelle, weil da halt gerodet wurde. Also ich finde, das sieht immer noch sehr, sehr, sehr hübsch aus und stimmig. Haben sie gut hingekriegt, diese Mischung aus noch genügend dir Freiheiten zu bieten, aber eben dann teilweise zu sagen, nee, das passt so nicht.
Ja, daran knüpft dann auch das Regelwerk an, das ich sehr angenehm unkomplex finde. Es ist nicht anspruchslos, das haben wir schon angedeutet. Es gibt diese Challenges, man muss zwischendurch Punkte sammeln und wenn man das alles ignoriert, kommt man nicht weit. Also man muss sich schon so ein bisschen da einfügen und wirklich diese Herausforderungen schaffen. Ansonsten steht man sehr schnell ohne Karten da. Aber es ist halt kein ewig langes Regelwerk. Ich habe manchmal bei Brettspielen das Problem, dass man halt erst vor lange diese Anleitung wälzen muss, sich da reinarbeiten muss, ein paar Proberunden spielen muss, bis man dann wirklich so weit ist, dass man da durchsteigt. Da habe ich meistens gar nicht die Geduld für, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei Dorfromantik läuft das anders. Da gibt es nämlich am Anfang ein kurzes Tutorial. Da werden die Grundlagen erklärt. Und das ist in wenigen Minuten aber abgeschlossen. Und dann weiß man ganz genau, was zu tun ist. Man kann sich zwar im Laufe der Zeit noch weiteres freischalten, aber im Wesentlichen hat man sich die Grundlagen dann schon erschlossen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, dass dieses Spiel so zugänglich ist.
Ja, ja, absolut. Also das kannst du, glaube ich, jedem und jeder in die Hand drücken und kann sofort losgehen. Sehr selbsterklärend. Allein schon, wenn du dieses Plättchen siehst und du kannst ja nicht arg viel anderes machen. Trotzdem sind aber so taktische oder strategische Elemente möglich in diesem Spiel. Du kannst nochmal Bonuspunkte einsammeln, wenn du ein perfektes Plättchen setzt. Ja? Zum Beispiel, wenn alle Ecken irgendwie, oder ich glaube, 5 Ecken müssen, glaube ich, passen, dann kriegst du nochmal einen Bonus, weil das halt perfekt passt. Ja? Wenn du so Kacheln dann findest, das ist auch sehr befriedigend. Da kann man schon auch richtig auf Highscore-Jagd gehen. Oder auch mal einen Match machen oder eine Runde starten, wo man nur Achievements jagt. Das habe ich dann nämlich auch mal gemacht. Also eine Aufgabe zum Beispiel war dann, du hast rechts oben dann immer so ein kleines Vorschaufensterchen, wo du siehst, wie weit deine Progression gerade ist bei zum Beispiel, sollst du dann erreichen, insgesamt 500 Felder mal gesetzt zu haben, ja, oder einen Äcker zu bauen, der über 50 Teilstücke groß ist, eine Stadt mit über 200 Häusern und so weiter. Und du siehst dann immer mit so einem Rad, wie viel Prozent du davon schon erreicht hast. Und da gibt's halt auch manche Challenges, zum Beispiel platziere 25 perfekte Plättchen oder schaffe es 25 Mal hintereinander ein Plättchen zu legen, ohne dass ein Teil nicht passt. Und da muss man wieder ganz anders bauen. Wenn man das erreichen möchte, dann geht man irgendwie auch anders ran, weil man dann eher so in die Länge baut, weil man natürlich, wenn man weniger Kanten treffen muss, kann man diese Challenge leichter schaffen. Also da steckt deutlich mehr drin, als ich anfangs gedacht habe. Wir müssen ja auch zugeben, dass wir jetzt eine eigene Folge dazu machen und schon eine Viertelstunde drüber reden, hatte ich gar nicht erwartet, als ich dieses Spiel angefangen hatte. Ich habe dieses Spiel installiert, runtergeladen und dachte, ja, okay, das macht Bock, das ist cool, das ist irgendwie wie ein Mobile-Game, das ist eigentlich kein ganzer Podcast, das wäre wahrscheinlich was für unser Lesnack-Format. Und dann habe ich gespielt und dann war es halt irgendwie schon Stunden später und ich dachte, Nina, da steckt glaube ich doch mehr dahinter. Das können wir durchaus als einzelne Folge machen.
Ja, ich finde vor allem auch nett, welche unterschiedlichen Ansätze insgesamt in der Spielweise es erlaubt. Ich habe zum Beispiel jetzt festgestellt, nachdem ich bisher 3,5 Stunden gespielt habe, dass ich doch so ein bisschen kompetitiver daran gehe und von Anfang an taktisch plane oder baue. Also zum Beispiel extra schon große Kornfelder anlege, obwohl ich noch keine Herausforderungen dieser Art habe. Denn sobald das Plättchen dann auftaucht, 40 plus Kornfelder oder so, kann ich sagen, aha, habe ich schon vorbereitet, setz das dann einfach da dran und fertig ist das Ganze. Genauso das mit Wäldern zum Beispiel. Ne? Das geht natürlich nicht mit jeder Herausforderung, ansonsten hat man am Ende auch eine sehr einseitige Landschaft produziert. Aber das ist aktuell
Monokultur, genau.
Monokultur. Aber das ist gerade der Ansatz, den ich ausprobiere. Und mit dem bin ich auch schon relativ weit gekommen. Aber auf der anderen Seite kann man sich auch sagen, ich entspanne jetzt einfach ein bisschen mit dem Spiel. Ich ignoriere den Highscore im Prinzip, mache natürlich die Herausforderungen, damit ich immer neue Kärtchen bekomme. Aber ansonsten ist mir das alles egal, was das Spiel an Leistungsoptimierung so bietet. Das geht auch. Und genau das gefällt mir eigentlich so am besten. Denn wie ich schon sagte, wir haben eh gerade stressige Zeiten um uns. Und da brauche ich sowas ab und zu auch. Vor allem, weil das Spiel auch so einen Hyperfokus ermöglicht. Ne? Ich habe oft das Problem im Moment, dass ich mit meinen Gedanken bei 10 Sachen gleichzeitig bin oder vielleicht mal schaffe, eine halbe Stunde am Stück zu arbeiten und dann aber schon wieder E-Mails nachgucke oder einen Anruf bekomme. Und das macht mich total kirre. Aber bei Dorfromantik habe ich jetzt heute festgestellt, ich saß da 2 Stunden, ich habe nichts anderes gemacht. Und das war so schön. Das war so eine gute Abwechslung. Eben fast ein meditativer Zustand, in dem man da gerät.
Ja, das ist wie bei Animal Crossing, dass man einfach auch ständig diese Belohnung hat. Also diese entspannende Schönheit, gleichzeitig aber auch so kleine Belohnungsprinzipien drin hat und nicht wirklich was falsch machen kann. Ich glaube, das war auch so das Geheimnis bei Animal Crossing, dass egal wie du dieses Spiel spielst, es ist immer richtig. So, ja, also wenn du da fehlt ja das Punktesystem im Endeffekt komplett. Hier kannst du schon was falsch machen im Sinne von, du kannst halt die Challenge irgendwie, du kannst die letzten Flussteile nicht an den Fluss anlegen, um die Challenge nicht zu schaffen, klar. Aber du kannst trotzdem dann für dich sagen, nee, aber da hinten passt's halt besser, ich will jetzt diesen See endlich da mal abschließen und da ist diese Lücke, ich will die jetzt halt voll haben.
Ja, wobei also ganz
Spiel
so einfach
ist jetzt nicht ist so, dass sich das so arg bestraft.
Ich würde das ein bisschen dementieren, also arg bestraft wird man nicht, aber es gibt halt schon diesen Game-Over-Zustand. Und das ist einer meiner wenigen Kritikpunkte an dem Spiel, nicht, dass der existiert, aber dass es eben der einzige Modus ist, auf den wir zumindest aktuell zurückgreifen können. Weil ich war jetzt schon mehrfach in der Situation, dass ich ziemlich weit gekommen bin, total zufrieden war mit meiner Landschaft und dann aber festgestellt habe, ich habe oft gar nicht Notiz davon genommen, wie viele Kärtchen noch waren. Oh weia, ich habe jetzt noch 2 Karten und dann ist Schluss. Und dann taucht auch so ein komischer Sound, so ein Brrrr, wenn man es nicht geschafft hat. Ne? Also wirklich so nach dem Motto, ja, das war wohl nichts. Und dann wird man da komplett rausgerissen. Und da hätte ich einfach gerne noch eine Alternative, so einen Endlosmodus, ne? Dass man da richtig eintauchen kann, so voll in dem Flow aufgehen kann und nicht gezwungen wird, Punktejagd zu betreiben. Mhm.
Vor allem könnte man das ja fortführen. Bei Civilization und so gab es das doch auch, dass man sagt, okay, du hast zwar verloren, aber willst du nicht weiterspielen an der Stelle? Ja? Mhm. Also du hast jetzt hier deinen Highscore, der ist fix, du kriegst keine Punkte mehr, aber du kannst diese Landschaft weitergestalten, weiterbauen. Das wäre hier eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee. Aber wir sind ja im Early Access, vielleicht kommt das ja genau jetzt noch.
Ja, bitte. Ein Appell an die EntwicklerInnen, einen Endlosmodus, damit Nina entspannen kann. Und zwar so richtig. Ja. Das wäre total super.
Und als Gegenstück noch ein Time-Battle-Modus, dass der Punkte-Score noch mit. Ja, also wer schneller baut.
Genau, so ein Versus-Modus, ne, auch fürs Online-Spiel. Ja. Und dann bekämmelt man
sich. Ja, mit so einem Seed. So, mit so einem Seed, dass man sagt, okay, dieser Code, und dann sind quasi die Plättchen, die vorgegeben, dass wir beide die gleichen Plättchen haben und wir gucken, wer aus diesen Plättchen das Bessere macht.
Ohne Witz, das wäre auch gar nicht uninteressant, ja.
Ja, das haben ja viele Roguelikes so, dass man den gleichen Seed sich teilt und dann ist das vorgegeben, ja.
So viele Anregungen, wir machen das Spiel immer besser.
So viele Ideen, ja.
Aber apropos immer besser, wollen wir vielleicht mal ein bisschen darüber sprechen, wer eigentlich die Zielgruppe ist, weil das finde ich bei dem Spiel super spannend und bin auch nicht zu einer abschließenden Meinung gekommen. Und inspiriert zu dieser Frage hat mich unter anderem auch eine sehr nette Rezension, die ich auf Steam gefunden habe. Die würde ich gerne einmal zum Best geben, weil ich sehr lachen musste. Und zwar schrieb da jemand mit erhobenem Daumen wohlgemerkt, "This game turns that huge, exciting city you've moved into the tiny village in southwest Germany you so badly wanted to leave in the first place." Also, ne, dieses Spiel versetzt dich wieder in die Lage, in der du früher warst und aus der du unbedingt entkommen wolltest, nämlich in einem verdammten Dorf zu leben. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, okay, was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich diese Zielgruppe? Sind das primär die StädterInnen, die keine Ahnung vom Dorfleben haben und diese verklärte Sicht darauf haben? Oder ermöglicht das Spiel dann auch eine nostalgische Verklärung für diejenigen, die so aufgewachsen sind? Was meinst du denn dazu?
Ich fand es ein Schmunzler wert, diese Rezension. Noch dazu, weil ich ja im Südwesten von Deutschland in einem relativ kleinen Städtchen wohne. deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass man das so beschreibt. Aber ganz ehrlich, also dieser Name Dorfromantik, ich hatte, also ich, wenn ich jetzt nur den Namen gehört hätte, dann hätte ich sowas wie Siedler oder sowas erwartet, ja, also nicht jetzt das Brettspiel, sondern das Videospiel oder sowas wie Village, was wir mal hatten, wo man wirklich so Arbeitsketten dann und so eine richtige Dorfromantik, da hätte ich jetzt auch noch erwartet, dass es so kleinstädtisch ist und man irgendwie so im ganz Kleinen macht, aber man hat ja hier gar nicht so ein wirkliches Dorf. Also ich finde, der Name ist wunderschön, aber so richtig beschreibt er dieses Spiel ja nicht.
Das ist witzig, da würde ich kurz reingrätschen.
Man hat ja eigentlich einen Landkreis.
Da muss ich dir kurz reingrätschen, weil ich finde den Namen furchtbar. Ich finde den so scheiße. Als ich das erste Mal Dorfromantik gehört habe, dachte ich, oh mein Gott, was ist das denn? Erstens, also das war die Assoziation bei mir. Oh mein Gott, das muss unglaublich langweilig sein. Was ist das für ein Geschnarche? Und zweitens dachte ich mir auch, das ist ein super schlecht gewählter Name, wenn es um internationales Marketing geht, ne? Also wenn du den deutschen Markt anstrebst, okay. Aber wie willst du das unter diesem Namen, und das ist halt der einzig verfügbare Name, dann irgendwie in den USA, in Japan oder wo auch immer vermarkten? Also so richtig geschickt erscheint mir das nicht.
Ganz ehrlich, ich glaube, genau deswegen ist der Name so genial. Weil, also in Japan gibt es auch ganz viele Spiele, die so ein typisches deutsches Wort haben.
Okay, das stimmt.
Und auch die Amis, also die USA, mag ganz gerne so Wörter wie Sehnsucht oder Kinder. Weißt du, also es gibt ja so, im Umkehrschluss wie Denglisch gibt es ja auch Wörter, die einfach nur im Deutschen so gut funktionieren. Fernweh ist ja das beste Beispiel. Die ganze Welt kennt das Wort Fernweh, weil es einfach nur im Deutschen gibt.
Ja, ja.
Weltschmerz, Zeitgeist, solche Geschichten. Und ich finde, Dorfromantik könnte so ein Wort sein. Und ich glaube auch, dass die EntwicklerInnen da so ein bisschen in die Richtung gedacht haben, dass es so ein Wort ist wie Zeitgeist und Fernweh. Weil Dorfromantik und Fernweh ja schon auch irgendwie zusammenhängen. So, ja, es ist so diese romantische Verklärung, die man hat, wie das Dorfleben funktioniert. Aber unabhängig von der reinen Betrachtung des Wortes, finde ich, beschreibt es das Spiel halt nicht, weil ich bin ja auf so einer Vogelperspektive in so einer Helikopteransicht und die einzelnen Dörfer, ich baue ja mehrere Dörfer. Das ist ja schon der erste Knackpunkt. Das ist ja nicht ein Dorf, sondern ich habe ja eigentlich einen kompletten Landkreis. Also eigentlich bin ich ja so auf Ministerpräsidentenebene unterwegs.
Landkreisromantik.
Ja, genau. Landkreisromantik ist es doch eigentlich. Städteplanerromantik, ich weiß es nicht. Also ich finde so, das, was ich in meinem Kopf so mit Dorf verbinde, ja, dass ich jeden Einzelnen kenne, dass ich weiß, wer die Oma ist, die aus dem Fenster guckt, die kommentiert, wenn ich aus der Schule laufe, dass ich immer mit den gleichen 4, 5 Leuten um mich herum Kontakt habe, dass 3 Generationen im Haus wohnen. Weißt du, das ist für mich so Dorfromantik. So der Geruch vom Metzger nebenan, die Brauerei, wo jedes Wochenende irgendwie Malz aufgekocht wird und dieser Gestank im Dorf hängt. Solche Sachen, wenn der Traktor vorbeifährt, das gibt's ja hier alles in diesem Spiel gar nicht. Du bist ja gar nicht auf dieser Mikroebene des Dorfes.
Aber das ist witzig, dass du es sagst, denn ich empfinde das genau umgekehrt. Und gerade deshalb als potenziell romantisch oder idealisiert, weil all das, was du beschrieben hast, wegfällt. Denn das ist, persönlich wäre das mein absoluter Albtraum, in so einer Gemeinschaft zu leben, wo jeder jeden kennt, man grüßt sich morgens brav, man hat absolut nichts zu verheimlichen, weil die ganze Nachbarschaft direkt weiß, ob man irgendwelche merkwürdigen Kinks hat oder auch nur die falsche Person geknutscht hat oder sonst irgendwas. Furchtbar, könnte ich absolut nicht gebrauchen. Und ich finde, Dorfromantik passt da insofern ganz gut, weil es halt romantische Verklärung ist, ne? Also das, woran wir vielleicht denken, wenn wir eine idealisierte Fassung vom Dorfleben in unserem Kopf haben, Natur, Vogelgezwitscher im Hintergrund, alles ist total ruhig und entspannt. Und das, was sonst mit dem Dorfleben noch verknüpft ist, das gerade beschriebene, auch viele andere Faktoren, und sei es zum Beispiel der Güllegeruch in der Luft, das fällt halt alles weg. Insofern finde ich in dieser Hinsicht den Namen gar nicht so unpassend.
Ja, mir geht es eher um diese Ebene, dass ich halt einfach eins zu drüber bin, ja. Aber ja, romantisch finde ich diese Sachen, die ich beschrieben habe, auch nicht. Aber manche Leute verklären das ja trotzdem und erinnern sich nur noch an die schönen Sachen, dass sie halt in die Schule laufen konnten oder so, ja, und nicht mit der Straßenbahn irgendwie fahren mussten. Sowas gehört ja da auch dazu.
Sind das dann jetzt die Leute, die Dorfromantik spielen, Manu?
Also die Zielgruppe wäre für mich eigentlich Leute, die ein Smartphone haben, ehrlich gesagt. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Ich finde, das ist das perfekte Smartphone-Spiel eigentlich. Es fühlt sich so an, als hätte es eigentlich im Apple Arcade erscheinen müssen oder so. So die klassischen Steam-User hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht als die Zielgruppe dafür ausgemacht, aber das ist momentan die einzige Zielgruppe, die dieses Spiel spielen kann. Deswegen denke ich auch, hoffe ich einfach mal, dass es nur jetzt momentan am Entwicklungsstand liegt und das garantiert noch auch für eine größere Zielgruppe erscheinen wird, weil da sehe ich die eigentlich hauptsächlich, die Zielgruppe. Jetzt so auf Steam in der jetzigen Version, denke ich, ist es halt ganz klar Leute, die gerne Puzzlespiele und entspannte Knobelspiele spielen.
Also selbst wenn das jetzt
nicht... Und nicht Leute, die den Namen ansprechend finden, ja.
Aber selbst wenn das aktuell nicht geplant ist, ich bin mir ganz sicher, gerade nach der initialen Resonanz, die das Spiel jetzt bekommt, dass irgendein Publisher auf das Team zugehen wird. Ne? Also das Spiel ist jetzt self-published, steht zumindest bei Steam, dass es Tucana selbst macht. Die haben vielleicht einfach nicht die Mittel, jetzt auch noch eine Mobile-Version aufzulegen. Aber da das Spiel so positiv rezipiert wird, gehe ich fest davon aus, dass irgendein Vertrieb ankommt und sagt, hey, natürlich portieren wir das jetzt auf Smartphones und Tablets, weil da gehört es eigentlich hin.
Absolut. Ja, und mit der Zielgruppe, meinst du, das sind so, dass das, der Name spricht, glaube ich, eher Leute an, die sowas wie Siedler und Anno mögen, oder? Das wäre für mich so die erste Assoziation, Leute, die Aufbauspiele spielen. Die werden da aber, glaube ich, nicht, also die werden vielleicht trotzdem Spaß da drin haben, aber das findet man ja nicht so wirklich. Es ist ja schon eher Puzzle-Brettspiel, ein bisschen abstrakteres Gameplay.
Es ist halt eher casual, ne, als das von dir erwähnt oder die von dir erwähnten. Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Für mich schwirrt diese Frage immer noch im Kopf herum und ich finde es auch erstaunlich, dass ich Zielgruppe bin. Denn, also ich komme aus so einem Hybriden. Ich komme eigentlich aus Duisburg, aber aus dem dörflichsten Stadtteil davon, linksrheinisch, und habe da so ein bisschen mitbekommen, wie das ist, im Dorf zu leben. Und als Jugendliche habe ich es gehasst. Ich konnte es nicht erwarten, da rauszukommen. Ich möchte auch im Leben nicht wieder zurück. Und mit dieser ganzen Dorfromantisierung und Ästhetisierung kann ich erstmal auch so gar nichts anfangen. Aber bei diesem Spiel hat es irgendwie Klick gemacht. Wobei das, glaube ich, primär echt bei mir an der Ästhetik und dieser meditativen Ruhe liegt und gar nicht mal so sehr am übergeordneten Thema.
Eben, geht mir ganz genauso. Das Thema ist ja wirklich eher zweitrangig. Also wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn das jetzt ein Zoo-Simulator, so würde das ja auch funktionieren, dass du halt irgendwie die Gehege zusammenklickst, ja, und irgendwie die Tiere müssen passen und die Zäune und dann hast du halt noch Gärten und Einkaufsmöglichkeiten. Das würde genauso funktionieren von der Mechanik. Dann wäre es halt Zoo-Romantik. Siehst du, schon wieder eine Idee.
Das klingt falsch, Manu. <machen. lacht>
Aber du weißt, was ich meine. Also das ist so abstrakt, dass es damit auch funktionieren würde. Im Prinzip könntest du auch das Ding Stadtromantik nennen und dann da verschiedene Stadtteile aufbauen. Das würde auch funktionieren. Von daher glaube ich, dass das gar nicht so zielgruppenrelevant ist, dieser Name, sondern Leute wie mich perfekt anspricht, die halt irgendwie so eine Affinität für Brettspiele haben. Weil ich glaube, das merkt man schon sofort, wenn man dieses Spiel in Bewegung sieht, dass das so Brettspielmechaniken und Brettspiel-Flair hat. Und sowas eben dann im Casual-Bereich, wenn man was sehr Entspanntes, was Ruhiges sucht, wo man eben, wie du schon gesagt hast, nicht erst groß Regeln und Tutorial und so lernen muss, sondern direkt loslegen kann. Das, finde ich, ist die perfekte Zielgruppe dafür.
Und gleichzeitig offensichtlich auch Leute, die mit Brettspielen sonst nicht so viel anzufangen wissen, weil, voilà, ich mag es trotzdem aus irgendeinem Grund. Ja. Es ist wirklich merkwürdig. Es ergibt eigentlich keinen Sinn, dass ich dieses Spiel so sehr mag. Also ich glaube, es ist wirklich der aktuelle Kontext. Wenn wir uns in einer ganz anderen Situation befinden würden, wo man nicht dauergestresst ist und nicht die ganze Zeit schreien möchte, ich glaube, dann hätte ich tatsächlich auch gar nicht so sehr die Geduld für dieses Spiel, sondern würde mich lieber anderen Titeln zuwenden. Aber so ist es schön, mal vielleicht auch einmal am Tag zur Ruhe kommen zu können. Dorfromantik könnte ich mir auch sehr gut als Feierabendspiel vorstellen. So zum Abschluss des Tages mal vielleicht 15 Minuten spielen oder auch etwas länger, weil eine Runde dauert im Prinzip ja gar nicht so wahnsinnig lang. Und so funktioniert das für mich total gut. Aber es ist auch wirklich kein Titel, das muss man direkt dazu sagen, den man jetzt stundenlang am Stück spielt. Ne? Also es ist wirklich so ein Casual-Game, wäre deswegen auch auf mobilen Geräten besonders gut aufgehoben und jetzt kein Titel, den man einfach durchsuchtet.
Also eine Partie, würde ich sagen, spielt man meistens dann schon am Stück, wenn jetzt nicht irgendwie was dazwischen kommt. Man kann aber auch jederzeit aufhören, weil auch wenn man das jetzt einen Tag ruhen lässt und am nächsten Tag genau an der Stelle weitermacht, man weiß ja trotzdem sofort mit einem Blick durch die Icons, wo die Quests sind, wo man weitermachen, das vergisst man ja nicht. Aber es ist jetzt nicht, wie du schon gesagt hast, so ein Spiel, wo ich mich verlieren kann wie in Anno, wo ich dann auf einmal merke, es ist 4 Uhr morgens, weil ich unbedingt noch die nächste Bevölkerungsstufe erreichen wollte. So ist es hier nicht. Das kann man schon am Stück sehr lange spielen, finde ich. Auch wenn man dann gerade die ersten Partien, da bin ich dann gar nicht mehr losgekommen und habe gleich 4-5 Städte am Stück probiert, weil ich halt neue Sachen rausfinden wollte. Aber ich denke, auf Dauer hält es auch nicht so, dass man das immer mal wieder rausholt, Viertelstündchen, 20 Minuten spielt oder dann vielleicht auch mal eine Stunde oder so und dann ins Bett geht und dann perfektes Einschlafmittel sozusagen im positiven Sinne dafür gefunden.
Wobei es diese Hardcore-Leute bestimmt auch geben wird. So, ich möchte jetzt unbedingt noch den Fjord freischalten. Ich brauche den Fjord. Ich will den Fjord. Und dann sitzt man irgendwie stundenlang vor und klickt sich das Ding zusammen. Ja. Also wie wir ja schon gesagt haben, ne, das Spiel ermöglicht verschiedene Zugänge und das finde ich halt besonders schön. Es muss nicht nur casual sein. Man kann es auch ein bisschen kompetitiver spielen, wenn man möchte. Man kann sich aber auch einfach zurücklehnen und das ist eine ganz tolle Balance, die das Spiel da schafft.
Und noch dazu, ist ja eher selten, dass wir hier über Preis reden, aber für das, was das Spiel macht und kann und leistet, finde ich, ist 8 € auch wirklich ein Schnäppchen. Ja. Also im Early Access gerade noch ein Ticken günstiger, es kostet sonst 9 €, jetzt ist es halt bei 7,64 auf Steam und da kann man tatsächlich wirklich gar nichts falsch machen. Sehr, sehr cool. Leider nur für Windows momentan, also in der Steam-Version, aber wie gesagt, 4 Leute, die momentan dran arbeiten, da kommt sicherlich auch noch mehr, da springt garantiert irgendwie ein Publisher auf, Mobile-Geschichten, App-Version und so. bin ich mir relativ sicher, dass das kommt und werden wir weiter beobachten natürlich.
Definitiv, aber man kann wirklich festhalten, das Spiel ist jetzt schon absolut spielbar. Es fühlt sich eigentlich auch fertig an und insofern kann man auch das Geld sorgenfrei in die Hand nehmen. Bei Early Access-Titeln ist ja oft das Problem, deswegen schreckst du da wahrscheinlich auch so zurück. Man weiß nicht so richtig, worauf man sich jetzt einlässt, trifft dann auch gerne mal auf Bugs, Abstürze oder einfach zum Beispiel Erzählungen, die nicht fertiggestellt sind. Aber Dorfromantik kann man jetzt auch schon wunderbar spielen, ohne irgendwas zu vermissen, würde ich sagen.
Absolut, da verpasst man nichts. Ne? Das, alles, was jetzt noch dazukommt, ist eher so Bonus und Sahnehäubchen.
Endlosmodus.
Aber diese Grundversion ist schon da. Ja, genau.
Ich glaube, damit ist aber auch schon eigentlich
alles gesagt. Der Zoo-Modus, der Zooskin.
Nein, Manu, keine Zooromantik. Ja, egal.
Sehr schön.
Das ist ein Thema für Random Encounters.
Wollte ich gerade sagen, ja. Trotz der Romantik war das keine Random Encounters-Folge. Da gibt es demnächst auch wieder was, ist schon in Vorproduktion. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wieder dich bei Random Encounters zu hören. Und dann würde ich einfach sagen, geht raus, spielt Dorfromantik. Lasst euch davon runterbringen und entspannen, so wie es bei uns auch gelungen ist. Dorfromantik auf Steam, momentan nur für Windows. Und vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Nina.
Sehr, sehr gerne. Und jetzt spiele ich weiter.
Tschüss.
Tschüss.
Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Der komplette März ist ohne Paywall. Das heißt, ihr bekommt momentan alle Folgen, damit wir immer so einen Einblick bekommt, was wir hier alles so machen. Und wir sind aber komplett werbefrei. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Für 5 € im Monat bekommt ihr dann Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag jeweils eine neue Folge in eurem Podcatcher. patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Vielen lieben Dank. Tschüss.